Herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Mosaikstücke Islam Podcast. Ich bin Daniel.
Ich bin Sophie.
Und ich bin André.
In unserem Podcast hört ihr Beiträge zum Thema Islam, die im Rahmen unserer Vortragsreihe im Projekt Open Mind mitgeschnitten wurden. Unterschiedliche ReferentInnen teilten ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Publikum. Wichtig war uns, dass jede und jeder dazukommen und Fragen stellen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, findet ganz einfach Infos zum Projekt auf unserer Website www.la-red.eu und auf Facebook und Instagram. Wir bitten euch, an manchen Stellen schlechten Ton zu entschuldigen und kommen zu unserem Vortrag.
Hierbei sprach Wasima Labish Mansour, Politikwissenschaftlerin und Jugendtrainerin, zu dem Thema der Blick auf muslimische Jugendarbeit und Jugendliche, problem- oder potenzialorientiert. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Vielen Dank für die Einladung zu diesem Experteninterview zum Thema muslimische Jugendarbeit und Jugendliche in Deutschland. Ich bin Wasima Labish Mansour, neuerdings Doktorandin an der FU, und mein Forschungsthema ist die rassismuskritische Jugendarbeit mit Blick auf Empowerment-Strategien. Ich bin seit Jahren in der muslimischen Jugendarbeit aktiv und dort mit Fokus auf muslimische Mädchen und junge Frauen Sternchen. Und möchte heute auch eben über die Frage sprechen, problem- oder potenzialorientierte Blicke. Und was ich damit meine, darauf gehe ich in Kürze näher ein. Erst einmal, was verstehe ich unter muslimischer Jugendarbeit und in welcher Form findet diese statt? Muslimische Jugendarbeit ist sehr vielfältig. So wie es nicht die muslimischen Jugendlichen gibt, gibt es auch nicht die muslimische Jugendarbeit. Es gibt welche, die eben stark auf Identität hinarbeiten oder hinter Identität arbeiten und sagen, hey, wir schaffen hier den Raum, wo junge Musliminnen, aber auch als solche Gelesene, ihre Rassismuserfahrungen teilen können, wo sie empowered werden, wo es auch eben um spirituelle Inhalte gehen kann, gemeinsam politisch und sozialgesellschaftlich aktiv zu werden und eben die Gesellschaft, in der wir leben, gemeinsam zu gestalten. Und da gibt es Beispiele wie zum Beispiel Duma oder Jugendorganisation der Erwachsenenverbände, ISLAM, die einen künstlerisch-kulturellen Schwerpunkt haben, muslimische PfadfinderInnen, Moschee-Jugendgruppen. Genau, und die sind bundesweit vielfältig und perspektivisch sehr unterschiedlich aufgebaut. Ganz stark auch antirassistisch, manche und viele mit dem Selbstverständnis eben, hey, wir kümmern uns darum, wer wir sind und nicht, wer wir nicht sind, durch eben die zahlreichen Anrufungen, mit denen sich muslimische Jugendliche konfrontiert sehen. Vorab, und weil das vielleicht auch nicht immer so klar ist, es sind Musliminnen und Muslime, die in Deutschland sozialisiert wurden, die hier studiert haben, die hier eine Ausbildung gemacht haben und mit diesem Blick auf die Belange von deutschen, muslimischen Jugendlichen diese soziale Arbeit oder diese Form der sozialen Arbeit realisieren. Interessanterweise läuft diese ganz stark ehrenamtlich noch ab. Wenige der etablierten Jugendorganisationen haben eine strukturelle Förderung, sondern es ist ganz oft immer so eine projektbezogene Förderung, die eben eine der vielen Herausforderungen darstellt, auf die ich in Kürze weiter eingehe. Die Frage ist, warum ist muslimische Jugendarbeit in Deutschland wichtig und notwendig? Ich würde sogar sagen, dass sie essentiell ist. Sie greift ein in ein Feld und wirkt in diesem Feld, gestaltet dieses Feld, wo eben zentriert das Potenzial, die Bedürfnisse und Bedarfe junger Musliminnen in Deutschland aufgegriffen werden, wo Vorbilder gezeigt werden, wo ein Raum ist, der oft als ein sogenanntes Safer Space gestaltet wird, wo eben anhand der unterschiedlichen Intersektionen junge Menschen über ihre Themen, über ihre Bedürfnisse sprechen können. Und es ist eben nicht selbstverständlich, vor allem nicht in einer Gesellschaft, die eben von Rassismus auch durchzogen ist, dann genau diese Räume zu haben, diese Spaces zu haben, in denen man sein kann, wer man ist. Und auch mit Blick auf die Jugendorganisation, die auch ganz klar sagen, unsere muslimische Identität ist uns wichtig und über das Wichtigsein hinaus auch selbstbewusst Musliminnen zu sein. Das ist zu lieben, eben weil mit den Anrufungen, mit dem gravierenden antimuslimischen Rassismus in der Mitte bis hin zur Rechten, das ist natürlich auch zerrt am Selbstbild, beziehungsweise sie oft sich konfrontiert sehen, sich auseinanderzusetzen mit Vorurteilen, mit rassistischer Sprache und mit dem unsichtbar gemacht werden. Also muslimische Jugendarbeit ist hierfür essentiell. Und dass sie ehrenamtlich läuft oder oft beziehungsweise überwiegend noch ehrenamtlich, ist eben ein Problem. Es kann nämlich nicht sein, dass im Vergleich auch zu historisch gewachsenen Jugendverbänden und Jugendorganisationen, beispielsweise der christlichen oder auch säkularer Natur, die eben nicht die gleiche Förderung erfahren wie andere. Und da ist es auch wichtig zu betonen, dass es hier auch nicht dann um eine Bittposition geht, wenn muslimische Jugendvereine sagen, wir wollen und wir brauchen und wir bestehen auf unser Recht, gefördert zu werden. Dann geht es nicht darum, sich weiterhin mit den Krümeln, die einem hingeworfen werden, einverstanden zu sein. Und das klingt vielleicht auch erstmal ein wenig harsch, ist aber ein wichtiges Aufwachen, was in der letzten Zeit auch passiert, da ganz selbstbewusst und selbstbestimmt zu sagen, wir haben ein Recht hierauf. Und schaut uns an, wir machen wichtige Arbeit für unser gemeinsames Zusammenleben und für deutsche Bürgerinnen und Bürger. Interessanterweise ist ja auch, viele muslimische Jugendverbände sind reingesprungen und waren eine unglaubliche Unterstützung, auch für die neuen Deutschen, die seit 2015 gekommen sind. Und da eben auch die Diskrepanz zu sehen, dass mit einer Selbstverständlichkeit allgemein dann auch muslimische Selbstorganisationen und Moscheen und die Räume, in denen sie organisiert sind, angerufen wurden und gefragt wurden, ja, kümmert euch doch jetzt mal um die, weil ihr versteht euch ja so nach dem Motto. Ich formuliere das jetzt auch gewollt überspitzt. Aber auch, dass dann in diesen Momenten sich zeigt, dass eben unendliche Skills und ein Wissen existiert, wie diese Arbeit organisiert werden kann und sollte. Unabhängig jetzt davon, ob es auch alle gemacht haben oder nicht und auch, dass es schon auch problematisch ist, dass diese Anrufungen sofort passieren. Aber genau, sie sind passiert. Genau, zum nächsten Punkt, über den wir heute auch sprechen. Welche Herausforderungen, Barrieren existieren im Hinblick auf die muslimische Jugendarbeit in Deutschland? Und da gibt es ein paar. Es wird nämlich beispielsweise sich an den historisch gewachsenen Strukturen orientiert, die eben eine ganz andere Geschichte, Entstehungsgeschichte haben als beispielsweise muslimische Jugendverbände und die vor allem auch ein sehr unabhängiges Selbstverständnis haben, eben auch von Erwachsenenverbänden eine große, große Zahl, die sagt, wir machen hier unsere eigenen Strukturen und unsere eigenen Angebote unabhängig von Erwachsenen. Einfach wie junge Menschen sich gerne diese Space nehmen und für sich beanspruchen. Und dadurch, dass sich aber an diesen gewachsenen Strukturen gemessen wird, ist es ein Maßstab, der nicht unbedingt auch für muslimische Jugendvereine zählen kann. Beispielsweise, und da gibt es aber auch einen Wandel, das möchte ich auch hier betonen, die großen Strukturen, wie zum Beispiel der Deutsche Bundesjugendring, die Landesjugendringe, wo eben muslimische Jugendvereine rein wollen, glaube ich und hoffe ich auch durch Einzelgespräche, dass da sich langsam auch der Blick wandelt, dass es eben nicht der gleiche Maßstab auf große, historisch gewachsene Organisationen gelegt werden kann, wie auf muslimische, auch öfter kleinere Jugendverbände, wie zum Beispiel eine gewisse Zahl in den neuen Bundesländern vertreten zu haben, ja, oder überhaupt eine so große Zahl an Jugendlichen zu erreichen. Es ist einfach nicht möglich und darf auch nicht sein, dass die gleichen Maßstäbe angewandt werden. Das ist eine Herausforderung. Ein anderes sehr, sehr großes Problem ist der Blick auf muslimische Jugendliche, der geprägt ist von sicherheitspolitischen Bedenken, von Narrativen zu Extremismusprävention, Deradikalisierung und Präventionsdebatten allgemein, dass dann die wenigen Töpfe, die existieren, die sowieso dann auch erst einmal nur Fördertöpfe sind, die auf Projektförderungen auszielen, stark mit dem Narrativ als auch mit dem Inhalt gefüllt sind, dass das Deradikalisierungs- und Extremismuspräventionstöpfe sind. Diese Töpfe entstehen aus dem Narrativ, dass muslimische Jugendliche tendenziell beziehungsweise eher gewaltbereit sind, demokratiefeindlich, homophob, antidemokratisch, potenziell radikalisierbar. Ein sehr, 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 sehr nicht nur problemorientierter Blick auf muslimische Jugendliche, sondern auch eben ein im antimuslimischen Rassismus geprägter Blick als Sicherheitsgefahr. Und dass dann erst Töpfe entstehen, die sich dann auch nur diesem widmen, stellt ein Dilemma dar. Wie gesagt, sind auch nur Projektförderungen. Wir gehen gleich nochmal auf den Aspekt der strukturellen Förderung ein. Plus eben, dass muslimische Jugendliche mehr sind als potenziell radikalisierbar, plus potenziell kriminell und so weiter. Also all diese negativ assoziierten, sehr, also das muss man auch so sagen, antimuslimischen und rassistischen Bilder, die auf muslimische Jugendliche aufgestülpt werden. Und dieser sicherheitspolitische Blick zieht sich eben auch in die Förderlandschaft hinein, so wie ich gerade erläutert habe, durch die Töpfe, die es gibt. Und da stellt sich auch die Frage, und auch hier, es gibt einen punktuellen Wandel, aber ich werde es auch so lange kritisieren, bis es sich grundsätzlich geändert hat, wenig Töpfe, die sich dann mit antimuslimischem Rassismus beschäftigen und da Empowerment-Arbeit ermöglichen. Und es muss klar werden, dass Empowerment-Arbeit förderwürdig ist und wichtig ist, dass die Arbeit muslimischer Jugendvereine, die sich mit Jugendlichen beschäftigen, die Rassismuserfahrung machen, die marginalisiert werden, deren Stimme unterdrückt wird, dass eben die Empowerment-Arbeit hier essentiell ist. Und das mit einem potenzial geleiteten Blick, also mit einem positiv gestimmten Blick. Weil sie es brauchen, verdienen wollen, weil es ihr Bedarf ist. Punkt. So, genau. Und diese Konstruktion muslimischer Jugendlicher als Problem, Gefahr und Bedrohung durchzieht eben auch die muslimische oder die Arbeit der muslimischen Jugendarbeit, die Praxis, da sie sich natürlich damit auseinandersetzen müssen. Sie müssen sich mit den Anrufungen auseinandersetzen und eben Wege finden, ihre Projekte, ihre Arbeit gefördert zu wissen im Hinblick auf die wirklich schlechte Aufstellung tatsächlich. Und hier ist dann auch die Kritik in Richtung Ministerien und Förderpolitik unglaublich wichtig, da wir hier auch weit weg sind von Augenhöhe und ganz weit weg sind von einem potenziell geleiteten Blick, den ich als sehr, 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 sehr hochproblematisch erachte. Und deswegen betone ich es auch die ganze Zeit immer und immer wieder. Und dann ergeben sich daraus natürlich auch, wenn wir weiter über die Herausforderungen sprechen, neben den strukturellen Barrieren und Erwartungshaltungen, das übersetze ich natürlich auch in der Zusammenarbeit mit anderen PartnerInnen. Und da gestalten sich dann Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass muslimische Jugendarbeit überwiegend ehrenamtlich gestaltet wird. Und in der Kooperation mit PartnerInnen bedeutet das dann oftmals keine Augenhöhe. Also muslimische Jugendliche und ihre Vereine arbeiten dann beispielsweise am Wochenende neben Schule, Ausbildung, Studium, Familie, Privatleben. Und die andere Seite ist hauptamtlich und arbeitet dann in der Woche. Ja, und da sind schon Schieflagen allein in der Zusammenarbeit oder eben in der, ich würde sagen, muslimische Jugendvereine sind unglaublich professionell, aber in der weiteren Professionalisierung ihrer Strukturen ist das natürlich schwierig, weil du dann natürlich eine Fluktuation hast, muslimische Jugendliche dann auch weiterziehen beziehungsweise dann irgendwann einfach einen Fokus legen müssen auf eigenes Geld zu verdienen, Studium zu beenden und so weiter. Und wenn es dort die hauptamtlichen Strukturen gäbe, würde das natürlich es leichter machen. Es ist eins der vielen Herausforderungen. Ich gehe jetzt auch hier nur punktuell darauf ein, weil ich glaube, zu jedem Punkt könnte man ganz, 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 ganz lange noch sprechen. Und natürlich die mangelnde Anerkennung und Unterstützung des Strukturaufbaus in der Jugendarbeit ist eben auch eines der Resultate aus den Diskursen, wie sie geführt werden und aus der Unsichtbarmachung der Relevanz dieser Arbeit und nagt auch an der Arbeit der Jugendvereine und mit welchen Themen sie sich eben auseinandersetzen müssen, statt mit, also eben dann mit den sicherheitspolitischen Bedenken, mit Faktoren wie sich erklären zu müssen, wer sie nicht sind, eben nicht gewaltbereit, nicht kriminell, nicht antidemokratisch,
ja, und dabei ist die Arbeit, die sie sowieso machen, ist ja eigentlich ein Zeugnis dessen, wer sie sind, sprich einfach absolut wichtige Träger der Kinder- und Jugendhilfe, ja, die seit Jahrzehnten und eben mit einem unglaublichen Erfahrungswissen und Erfahrungsschatz zu dem Empowerment und zu dem Heranwachsen junger Musliminnen beitragen. Und das sollte die Debatte weiter prägen und führt mich auch zu der Frage, was sind die Bedarfe und Forderungen von Menschen, die muslimische Jugendarbeit leisten. Und hier ist ganz klar auszudrücken, eine strukturelle Förderung weg von den Projektförderungen, eine Anerkennung ihrer absolut wichtigen Arbeit, die über symbolpolitische Äußerungen mit ihr seid toll und seid wichtig hinausgehen. Wenn wir so toll und wenn sie so wichtig sind, dann sollte sich das eben auch in den Strukturen zeigen. Der Deutsche Bundesjugendring muss sich öffnen und muss muslimische Jugendvereine mit inkludieren, aufnehmen, eben um eben diese strukturellen Förderungen zu realisieren. Und muss da weiter ins Gespräch gehen und auch da die eigenen Biases und Schieflagen reflektieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Forderungen muslimischer Jugendarbeit gehen auch dahin. Auch weg von paternalistischen Blicken auf muslimische Jugendarbeit. Ja, junge Menschen wissen, wer sie sind, was sie wollen und was sie brauchen. Und wenn sie etwas nicht wissen, wenn sie etwas brauchen, dann wissen sie sich auch zu kommunizieren. Und hier haben wir eben auch Momentaufnahmen, wo dann eben Erwachsene und Erwachsenenverbände sowieso, von denen sie sich ja Unabhängigkeit wünschen, beziehungsweise diese auch praktizieren, ganz gewollt, trotzdem sich einmischen in ihre Arbeit und mach das doch so und warum hast du das nicht so gemacht und das geht so nicht. Auch das ist ein weiteres Problem neben dem antimuslimischen Rassismus, mit denen sie und Sicherheitsdiskursen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, mit Paternalismus einfach aus dem Faktum heraus, dass sie junge Menschen sind und sich Erwachsene ja gerne in die Angelegenheiten junger Menschen einmischen. Und genau, das muss überwunden werden und da sind die klaren Forderungen auch in die Richtung. Sie brauchen Räume, sie wollen ihre Räume, in denen sie Empowerment-Arbeit und die antirassistische, aber auch spirituelle Freizeitangebote und all das, was sie wünschen zu machen, zu grillen, eben ja, realisierbar machen können. Und ja, genau, dass diese Stimmen gehört werden, Vorhang auf, einfach zuhören, weil diese Forderungen werden kontinuierlich artikuliert und die Bedarfe ebenso. Es ist nicht so, dass nicht klar ist, was gebraucht wird. Ganz im Gegenteil, es wird einfach nur nicht zugehört, beziehungsweise ist ignoriert und nicht für wichtig erachtet, was verrückt ist, da man sich einfach nur, wenn man es quantitativ messen möchte, schauen sollte, wie viele muslimische Jugendliche es in Deutschland gibt, unter 25 beispielsweise, und wie groß besucht die Angebote muslimischer Jugendvereine und Verbände sind. Genau, und dann, wenn wir uns positiven Blick auf die Zukunft, gibt es Veränderungen und oder Weiterentwicklungen im Hinblick auf die muslimische Jugendarbeit, die ich mir persönlich wünsche. Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass da langsam ein Klick passiert, auch in den etablierten Strukturen, sich zu öffnen, sich zu reflektieren, auch die eigenen Rassismen zu reflektieren, den eigenen Blick zu reflektieren und auch sich selbst die Frage zu stellen, was sagt, also den Blick zu shifting the gaze, also was sagt das, wie auf Jugendliche, muslimische Jugendliche geguckt wird, nicht über muslimische Jugendliche aus, sondern auf den, der guckt. Was sagt das eigentlich über diese Person bzw. Institution und über diese Strukturen aus? Und ich merke, dass da eine Veränderung passiert und auch ein Wille da ist, hier zur Veränderung beizutragen, dass eben, ich weiß, dass Hintergrundgespräche passieren und dass die Strukturen sich öffnen wollen. Ich würde auch sagen, sie müssen es, früher oder später. Aber wir bewegen uns in eine richtige Richtung. Und ich wünsche mir einfach, dass, ja, dass die in privilegierten Verbänden sind, die in privilegierten Positionen sind und sich auch noch antirassistisch claimen, dass sie den Mund aufmachen und eben für muslimische Jugendarbeit und ihre Rechte einstehen in den Strukturen, in denen sie sind. Und dass dann Solidarität auch keine Gefälligkeit ist, sondern eine Verpflichtung. Wenn man den Anspruch an sich selbst und seinen Verband oder die Struktur hat, in der man halt ist, ja, zur Etablierung muslimischer Jugendarbeit beizutragen und eben zur Gerechtigkeit, weil es ist tatsächlich auch eine Frage von Gerechtigkeit. Wer kriegt welche Ressourcen und wer kriegt sie nicht? Und wie kann es sein, dass marginalisierte Menschen, die sowieso schon eben mit Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen haben in ihrem Alltäglichen, dann nicht einmal mehr es erlaubt kriegen, in Anführungsstrichen, oder erschwert kriegen, ihre Strukturen auch dementsprechend aufzubauen? Und das kann nicht sein. Und da ist mein Appell absolut so, wenn, sei Teil dieser Veränderung und sei Teil vielleicht sogar dieser Art des Widerstands, dass wir das nicht erlauben wollen, dass wir nicht wollen, dass da so eine Hierarchie ist und so ein Machtgefälle, ob du ein muslimischer Jugendverband bist und das so einen Unterschied macht, ob du ein christlicher Pfadfinderverband bist. Kann ja nicht sein. Und da natürlich auch immer wieder den Kontext anzuschauen, und ich möchte auch hier nicht pauschal irgendwie sagen, alle tragen dazu bei, dass es nicht läuft. Das stimmt so natürlich nicht. Aber ich würde sagen, jeder kann dazu beitragen, dass es besser wird. Und das wünsche ich mir. Und das fordere ich auch in dem Sinne an all die da draußen, die jetzt auch zuhören, die den Anspruch an sich selbst haben, für Gerechtigkeit einzustehen. Und innerlich, genau, wünsche ich mir natürlich auch für die muslimischen Jugendverbände, dass sie weitermachen, unbedingt einfach weitermachen, auch wenn das manchmal schwierig ist. Und dass aber auch der innermuslimische Dialog, die Bündnisarbeit, die jetzt auch stattfindet, und das sehe ich auch, positive Veränderungen weiterzuführen, gemeinsam für die Interessen einzustehen, als Stimme aufzutreten, sich zu unterstützen und auch da innermuslimisch oder inner-community-nahe Solidaritäten walten zu lassen. Also immer nicht nur nach draußen zu schauen, sondern natürlich auch nach innen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich bin da auch positiver Dinge. Ich glaube, dass, wie gesagt, wie ich am Anfang schon meinte, dass da langsam ein Klick passiert. Ich glaube, dieser Klick passiert sowohl äußerlich als auch innerlich. Und ich glaube, das wird einfach eine super spannende, vielleicht nächstes Jahrzehnt, vielleicht auch nächsten Jahrzehnte. Und wir können definitiv gespannt sein, was passiert. Und ja, ich sehe halt das absolute Potenzial und die Wichtigkeit und Notwendigkeit muslimischer Jugendarbeit. Und die läuft auch weiter, so wie sie weitergelaufen ist und wie sie sich aus sich selbst heraus geschaffen haben. Es wäre einfach nur wichtig und schön, wenn das gesehen wird und dementsprechend auch strukturell gefördert wird. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und für die spannenden Fragen an dieser Stelle. Ich freue mich natürlich auf weitere Dialoge und auf weitere Unterhaltungen in dieser Richtung. Genau, und ich bin natürlich gerne ansprechbar für weitere Diskussionen und sage danke, auf bald.
Euch hat diese Folge gefallen? Dann hört doch auch in die anderen Mosaikstücke Islam rein. Alle Infos und mehr Folgen findet ihr auf unserer Internetseite, bei Facebook und bei Instagram unter openmind_projekt.
Das Projekt Open Mind, transnational und communityübergreifend gegen Islam und Muslimfeindlichkeit, wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit, durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sowie der Bundeszentrale für politische Bildung oder des Trägers LARET Vernetzung und Integration e.V. dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Referentinnen die Verantwortung.